Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Heute mit der zweiten und letzten Folge der Musikgesprächssendung mit Manfred Krug, zu der ich Sie herzlich begrüße. Ich bin Margarete Wohlan. Das, was Manfred Krug mindestens so antrieb wie sein Beruf als Schauspieler, war die Musik. Dabei spielte der Musiker und Komponist Günther Fischer eine wichtige Rolle, denn er komponierte für ihn etliche Lieder. Und die lobt Krug auch in dem Gespräch mit Katrin Briegel aus dem Jahr 1987. Dabei ahnte er nicht, dass er 6 Jahre nach diesem Gespräch, 1993, eben diesen Günther Fischer beschuldigen wird, ihn für die Stasi bespitzelt zu haben, wie er dem Spiegel sagte. Doch noch ist es nicht so weit und deshalb beginnt diese Stunde mit dem Lied »Komm und liebe mich«, das Günther Fischer für Manfred Krug komponiert hat.
Komm und spiel mit mir, das Spiel von der Liebe, wie es mit uns mal werden soll. Komm und spiel mit mir, das alte Spiel von der Liebe, von der Zärtlichkeit. Vom Glück und vom Leid, wofür willst du mich lieben, wofür mich hassen und wann willst du mich von dir gehen lassen, sind wir uns treu, immer auf
Für dich ging es karrieremäßig relativ schnell. Du warst dann, wie irgendjemand mal geschrieben hat, der Staatsmime mit dem VEB-Gütesiegel.
Also der VEB-Schauspieler mit dem Gütesiegel war ich bestimmt ganz und gar überhaupt nie und nicht. Wenn ich in der DDR etwas eher Besonderes war, ich sage das mal ganz vorsichtig, dann gerade deswegen, weil es dieses Gütesiegel und diesen VEB-Touch an mir nie gegeben hat. Ich habe mich in der DDR als Schauspieler aufgeführt, gespielt und mich bewegt, als wäre dieser etwas langweilige Staat, geführt von dieser etwas langweiligen Partei, spurlos an meinem Leben vorbeigegangen, als hätte es das alles gar nicht gegeben. Ich hätte tatsächlich irgendwo von dieser Weltkugel kommen und in die DDR gehen und dort spielen können. Das, was die Leute, wenn sie an mir in der DDR überhaupt irgendetwas besonders geschätzt haben, das war eben die Nicht-DDR-igkeit von mir. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Es gab nicht sehr viele Schauspieler in der DDR, wenn ich dann mal einen Vorzug wirklich nennen darf, die so mit völlig undeformierten Knorpeln, mit völlig ungebrochenem Rückgrat durch ihr künstlerisches Leben marschiert sind wie ich.
Wie kommt dann der Nationalpreis zustande? Zum einen und zum anderen ein Ausspruch von Honecker, dem Staatsratsvorsitzenden, den ich nicht original zitieren kann, aber der in etwa so lautet: Von dem Krug müssen wir mindestens ein Dutzend haben.
Der ist bestimmt nicht vom Honecker, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn er von ihm ist, dann kann ich nur im Nachhinein mich von ganzem Herzen darüber freuen. Schönen Gruß, Erich. Es gibt einen Satz vom Ulbricht. Und zwar, der Nationalpreis kam folgendermaßen zustande. Ich war in der DDR ja immer ein politisches Enfant terrible. Man wusste nie genau, was der denkt und labert. Aber man hatte mir in den 60er Jahren so ein bisschen konzidiert, dass ich loyal bin, dass ich kein Dynamit im Keller habe, um es am nächsten Tag auf irgendeine Eisenbahnschiene zu legen, war sowieso klar. Aber dass ich auch einen ehrlichen Versuch, wie viele andere, mitgemacht und mitgetragen habe, Sozialismus in Deutschland zu machen, auszuprobieren, dafür zu sein, dafür zu arbeiten, unter anderem außer für die Gage. Und dass ich also ein DDR-Bürger war, der okay war. Kein Jubler, aber okay. Und das, was er so machte, hat die DDR eher geschmückt als eingegraut. Ja? Das ist nicht ganz unbeobachtet geblieben. Es gab Regisseure, aber auch sicher Kulturpolitiker oder Kulturfunktionäre, die diese Unbefangenheit und diese Unbekümmertheit, die mir eigen war, vor allem als ich jünger war, beobachtet hatten und die sich gesagt haben, das müsste man eigentlich verwenden. Warum spielt der Mann eigentlich nie eine politische oder wenigstens eine gesellschaftspolitische Rolle? Und da hat der Schriftsteller und ZK-Mitglied Helmut Sarkowski, der damals sehr viele lange, über viele Teile sich hinziehende Geschichtswerke über die DDR schrieb, das waren Schwerpunktstücke. Und eines der ersten dieser Art, ein Vier- oder Fünfteiler, hieß Wege übers Land. Und zu besetzen war unter anderem noch ein prima Kerl, der aus dem Krieg die richtige Lehre gezogen hat, der aus dem Faschismus die richtige Lehre gezogen hat, der sich dann für dieses Deutschland nicht ganz aus Versehen entschieden hat, der auch in die Partei eingetreten ist, der von der ersten Stunde an auf dem Dorf, auf einem kleinen Kuhdorf irgendwo in Mecklenburg, dafür gesorgt hat, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse sich ändern, und zwar bessern. Der war zu spielen. Und da ist der Sarkowski bei irgendeiner Gelegenheit zum Ulbricht gegangen und hat gesagt, sagen Sie mal, Genosse Ulbricht, was halten Sie denn von der Idee, wenn den Parteisekretär der Schauspieler Manfred Krug spielen würde? Da soll Ulbricht geantwortet haben, und das habe ich aus dem Mund von Sarkowski, das hat mich immer sehr erfreut und amüsiert, in seiner unnachahmlichen Weise gesagt haben, die ich jetzt aber trotzdem nachahme.
Ja, wenn der Krug das einständig macht, warum denn nicht, ja?
Und damals war es üblich, wenn einer einen Parteisekretär anständig spielte und die Leute sagten, ich konnte dieser Figur einiges abgewinnen, obwohl es ein Parteisekretär ist, dann war einem der Nationalpreis einfach sicher. Ich muss sagen, zugestanden hätte er mir bis dahin für all die Unterhaltung, die ich gemacht hatte, für all die Abenteuerfilme, die ich unter Einsatz wirklich meiner Halswirbel gemacht hatte, für all die Stürze vom Pferd und für all die Kasse, die am Kino gemacht worden war, bei mir nach Kanaillen und anderen Filmen, verdient, sage ich, hätte ich den Nationalpreis damals schon längst gehabt.
da bist du ja. Ich hab dich gesucht, wo bitte sehr kommst du her? Ich habe dich vom Dach bis zum Keller verflucht. Nun tu nicht so, als wärst du ein Schaf. 3 Tage lang war mir bang. Und in der Nacht fand ich wegen dir keinen Schlaf. Aber nun ist alles okay. Ich geh schon los und kauf dir ein Frikassee. Und eine Sprotte und ein bisschen Filet. Mein Schatz, nimm Platz am Kanapee. Der Hunger hat dich wiedergebracht. Ich freu mich so, ich bin froh. Du weißt warum, ich brauche dein Schnurren in der Nacht. Aber nun ist alles okay. Ich geh schon los und kauf dir ein Frikassee. Und eine Sprotte und ein falsches Collier. Mein Schatz, nimm Platz am Kanapee. Der Hunger hat dich wiedergebracht. Ich freu mich so, ich bin froh. Du weißt warum, ich brauche dein Schnurren in der Nacht. Wenn ich dich seh, dann werd ich froh. Ob dich das kümmert oder nicht, das ist mal so. Wenn ich dich seh, dann werd ich wach. Und schon dein feines, kleines Lächeln macht. Nicht dieses Jammer.
glaube, dass in jedem Menschenleben ein gewisser Beat, ein bestimmter Beat eine Rolle spielt. Für den einen mag es der langsame Walzer sein, für den anderen der Blues. Für dich würde ich mal sagen, mit Sicherheit der Swing.
Ja, würde ich auch sagen. Und zwar der Swing mit allen seinen feiner werdenden Ausästelungen bis hin zum Bebop und bis hin zur West Coast. Und das schon immer, sobald es was Swingiges gab, war ich, wenn ich konnte, irgendwie mit den Ohren dabei. Was in der DDR nicht immer leicht war. Ich habe ja dann auch selber ein bisschen Musik gemacht in der DDR, fing mit Dixieland an und bin dann auch mit Big Bands rumgezogen und so. Da hatte ich übrigens auch meine speziellen Erlebnisse. Ein Mitglied des Staatsrats damals, der Genosse Rodenberg, Gott hab ihn selig, bestellte mich eines Tages nach einer Diskussion in der DEFA mal in sein Büro, weil er sagte, wir sollten uns mal über Musik unterhalten. Und er hatte eben die Ansicht, diese Jazzmusik, das ist Amerikanismus, das ist Schrott, das ist Dekadenz. Armstrong ist wörtlich von ihm, der singt so ähnlich wie meine Badewanne, wenn sie abläuft und so. Und lassen Sie doch den Quatsch sein. Wir machen also den Jazz so lange mit, wie es sich nachweislich um die Jammerlieder der armen Baumwollpflücker handelt, die auf den Baumwollplantagen von den armen schwarzen Sklaven entwickelt worden sind, aus Kirchenliedern und so. Da hauen wir feste drauf, auf die Geschichte, wie das alles gekommen ist und so, damit die Leute das begreifen. Aber was dann so kommt, ne? Da, 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 ne? Also da ist dann aber Schluss, ne? Das brauchen wir nicht.
Ich muss gehen.
Liebling, es schneit und stürmt.
Man wird nach mir sehen.
Sieh, wie der Schnee sich türmt.
Der Abend war fast.
Bleib, Liebling, und sei mein Gast.
Ein bisschen heiß.
Oh, deine Hand ist kalt wie Eis.
Ich eile.
Denk nicht dran und verweile.
Mein Vater zählt die Stunden, die ich hier bin.
Hör, so rauscht der Wind im Kamin.
So glaub mir, ich muss mich eilen.
Weit der Weg, viele Meilen.
Ich bleib nicht länger mit
tu
dir.
Tu noch ein Eis ins Glas, dann schenk ich uns
die Leute
ein.
Leute im Haus.
Wunderbar siehst du aus.
Was hab ich im Glas?
Von jedem ein bisschen was.
Ich muss mich bemühen.
Wie schön deine Augen glühen.
Um meine Wand.
Den Mantel häng ich wieder an.
Ich sage dir nein, nein,
hier
nein.
Hier kannst du glücklich sein.
Die Eltern sagen,
und könntest du ertragen mein Leid?
Mach's gut, ich muss gehen.
Baby, bleib stehen, aber it's
cold outside.
Draußen ist Schnee und Wind.
Die Antwort ist nein.
Du holst dir den Tod, mein Kind.
Nun ist es soweit.
Oh, durch dein Abendkleid.
Da schlägt der Tod.
Weht, wenn du draußen bist.
Meine Schwesterlein hat was zu säuseln.
Süß. Deine Lippen sich kreuzen.
Mein Bruder fragt, wo kommst du her?
Wie Wellen auf einem sonnigen Meer.
Die Tante schreit, ach, unfair.
Augen tief wie ein See.
Ich lass vom Wein ein Stückchen
nach dir. Ich rücke noch ein Stückchen zu
Warum
dir.
Warum ist es aus?
Ob ich dich wohl wiedersehe?
Ich muss nun nach.
Bis an die Knie der Schnee.
Du warst heute süß.
Wie wird mir, wenn ich dich küss.
Kurz sei der Schmerz.
Bleib hier, mir bricht sonst gar das
wir
Herz.
Wir haben doch Zeit bis morgen.
Ein ganzes Leben lang Sorgen.
Wenn du zu Hause die Stimmung verdienst.
Wenn du dich erkältest und stirbst.
Ist es so weit?
Wir haben noch Zeit.
Baby, it's cold.
Also wenn ich das jetzt mal für mich so beurteile, dann glaube ich, dass du mit den Filmen, mit dem, was du gespielt hast als Schauspieler, die Zuneigung und die Anerkennung des Publikums gekriegt hast. Das Herz, glaube ich, von ihnen hast du bekommen, als du angefangen hast, mit Günther Fischer zusammen deine Platten zu machen und deine Lieder zu singen.
Nanu, weit vor Günther Fischer habe ich angefangen. Immer dann, wenn ich als Schauspieler nichts zu tun hatte, dann habe ich Musik gemacht. Und zwar 1956 im Berliner Prater. Zum ersten Mal, damals war noch Edwin Marian, der Schauspieler, dabei, der sprach immer so ganz zu Herzen gehende Gedichte über die Schwarzen in Afrika und die Ungerechtigkeiten. Und da gab es eine Musiktruppe, die hieß gerade noch Blue Music Brothers. Und die hatten noch nie einen Sänger gehabt. Und eines Tages, ich spielte immer so Banjo und Gitarre im Club junger Künstler und in der Möwe. Und wenn ich besoffen war, dann sang ich sowieso gerne. Und war deswegen so ein bisschen präpariert, so ein bisschen eingeübt, kann man sagen. Und der sagte dann, Mensch, willst du denn nicht mal ein paar Lieder mit uns singen? Und dann ging ich in Berliner Prater eines Abends und sang also wirklich das Allerunterste. Ne? When the Saints Go Marching In und Ice Cream Juice Cream, was damals drauf war, und noch irgend so ein lappiges Ding da. Und das haute rein, die Leute gingen also wirklich auf die Stühle, die hatten das bis dahin live einfach noch nie gesehen und nie gehört. Bis dahin war auch aus dem Westen kein Künstler gekommen, aus Amerika oder so. Und plötzlich liefen da richtige, echte amerikanische Lieder ab, mit richtigen, echten amerikanischen Texten. Und da gab es richtige, echte Improvisationen und da der kleine Tist konnte wirklich einen richtigen, echten Chorus blasen und so. Es war unglaublich. Die Leute gingen auf die Stühle und dieses selbe Programm, das aus drei Liedern bestand, wurde fünfmal an diesem Abend hintereinander runtergeguckt, bis keiner mehr konnte. Ne? Und da sagten wir uns, Mensch, also das ist ja doch eine Marktlücke, die größte Marktlücke, die ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe, war das. Das war eine Wüste von einer Marktlücke und in die stießen wir hinein.
You coax the blues right out of the horn, man. You charm the husk right off of the corn, man. You've got the banjo strumming and plunking out a tune to beat the band. The whole plantation's humming since you brought Dixie back to Dixieland. You make the cotton easy to pick, oh, man. You give my old man tulip a kick, man. Whoever thought a Yankee would put our little Dixie bells to shame? Made us feel alive again. You've given us the drive again to make the South revive again, man. Oh,
cotton easy to pick. Man, you give my old man julep a kick. Man, whoever thought a Yankee would put our little Dixie bats to shame? You've made us feel alive again. You've given us the drive again to make the South revive again. You've made us feel alive again. You've given us the drive again to make the South revive again. You've made us feel alive again. You've given us the drive again, man, to make the South revive again, man.
Fischer kam dazu bei Klaus Lenz in der Big Band als kleiner, aber sehr begabter Saxophonist. Niemand wusste, dass er auch was schreiben kann. Fischer spielte mir damals, 60er Jahre irgendwann, ein Lied vor oder zwei Lieder am Klavier und sagte, guck mal, wie findest du die, klingen die gut? Sollten wir da nicht eine Single machen? So, weißt du, dich kennen sie alle und so und du bist hier Sänger und du kriegst es doch irgendwie durch, dann könnten wir doch mal eine Single draus machen. Ich hörte die beiden Lieder, ich fand sie sehr gut, muss ich gleich sagen. Er war von vornherein einfach ein guter Komponist. Habe ihn später auch immer zärtlich meinen kleinen Mozart genannt. Und habe gesagt, Fischi, die sind schön, die beiden Songs. Ich wusste gar nicht, dass du so schön schreiben kannst. Da machen wir auch keine Single, wir machen eine Langspielplatte. Mit mindestens 10 Liedern drauf. Und jetzt gehst du nach Hause und sammelst, dann wählen wir das beide aus und so und korrigieren das gemeinsam, wenn nötig. Und dann werde ich versuchen, da auf die fertige Musik, damit du völlig unbeeinflusst arbeiten kannst und ohne eine metrische Vorgabe arbeiten kannst, versuche ich dann den Text darauf zu machen, dann machen wir eine schöne Langspielplatte. Und so, um es mal ganz klar zu sagen, ist Fischer als Schallplattenkomponist, überhaupt als Komponist, aufs Tapet gekommen. Und zwar auf Anhieb mit einem Bombenerfolg. Wobei ich auch gleich dazu sagen muss, ob dieser Erfolg in der Bundesrepublik möglich gewesen wäre, ist eine ganz große Frage, denn hier drückten damals schon aus aller Herren Länder, aus Amerika, aus Italien, aus Frankreich, aus England, Beatles waren schon da, hier drückten die absoluten Chefs auf den Markt. In der DDR, wie gesagt, die große Marktlücke bestand immer noch, da war das sehr, sehr schön und sehr, sehr begehrenswerte, gut gemachte Musik. Und ich stehe heute noch drauf und sage, auch gemessen an manchem, was hier passiert ist, das ist immer noch im Schlagerbusiness und so sehr, sehr gute Ware.
Rosen sind und es ist Winter. Und dein rosa Kleid mit weißen Bändern, warum komm ich nicht dahinter? Ich weiß mir keinen Rat und will in den Kalender sehen. Und da seh ich ne Zahl aus Sahne auf der Torte stehen. Und ganz allmählich wird es mir klar, dass vor 17 Jahren Hochzeit war. Das vergess ich immer, das vergess ich jedes Jahr. Es ist Winter und dein rosa Kleid mit weißen Bändern, warum komm ich nicht dahinter? Ich weiß mir keinen Rat und will in den Kalender sehen. Und da seh ich ne Zahl aus Sahne auf der Torte stehen. Mir klar, dass vor 17 Jahren Hochzeit war. Das vergess ich immer, das vergess ich jedes Jahr. Und ich lauf und hol zum Abend Sekt und Kaviar.
Your birthday, I don't know what to do. Can't give you a thunderbird or a penthouse with a view. Can't even buy a little present. I'm much too broke, I find. But there is one way I may save the day, and I sure hope you don't mind. That's, I can't give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of, baby. Dream a while, scheme a while, you're sure to find happiness. Pine for G.
to see you looking swell. Baby, diamond bracelets, Woolworth doesn't tell. Baby, till that lucky day, I can't give you anything but love. To see you looking swell, baby, diamond bracelets, Woolworth doesn't tell.
Dein Übergang von einem Stadtteil zum anderen 1977 nach der Unterschrift unter die Biermann-Petition muss für dich, der du auch eine Brille trägst und sicher nicht eine rosarote, eine innere Situation dargestellt haben, wo du weißt, du kommst erstmal in eine sehr kühle Landschaft und nicht gleich mit Applaus begrüßt.
Also ich war, solange ich in der DDR lebte, ja ein Beobachter des Westens geblieben, bis zur Mauer mit eigenen Eindrücken, West-Berlin, Ost-Berlin, das war ja schnell gemacht. Nach der Mauer allerdings habe ich meine Eindrücke aus dem Westen bezogen, aus zwei Medien, aus dem Westfernsehen und dem Ostfernsehen und der DDR-Presse, denn an Westzeitungen bin ich auch sehr selten drangekommen, da gab es alle halbe Jahr mal irgendwie, hat einer mal einen Spiegel reingeschmuggelt oder so. Und da war der Eindruck, den der Westen über seine Medien, über sich selbst verbreitet hat, eher negativ als positiv, eher von einer Qualität, die einen mit sehr langen Zähnen an den Gedanken, im Westen zu leben, herangeführt hat. Man hat mit sehr spitzen Fingern diesen Gedanken sozusagen aufgehoben und lieber wieder fallen lassen. Was in den DDR-Medien, etwa im Neuen Deutschland oder in der Berliner Zeitung über den Westen stand und steht, ist eh klar. Sehr kritische und sehr distanzierte Haltungen kann man da finden, sodass ich insgesamt den Westen überhaupt, nachdem ich nun über 20 Jahre ja nun nicht hin konnte, für eine erkaltete Gesellschaft gehalten habe, für eine kapitalistische, nur nach dem Geld ausgerichtete, nur nach dem Gewinn orientierte, seelisch stark erkaltete Gesellschaft, die ich ja auch noch kannte von meiner Jugend- und Kinderzeit, die ich im Westen verbracht habe. Ich hatte überhaupt keine falschen Hoffnungen, überhaupt keine Illusionen. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass mich hier einer mit offenen Armen empfängt. Das hat dann auch wirklich keiner gemacht. oder dass einer darauf wartet, dass ich hier auftauche und dass einer sagt, Mensch, Gott sei Dank, dass du da bist, wir haben hier so viel Rollen und so viel Arbeit für dich, nun bist du endlich da, komm Junge, spuck in die Hände, es geht los. Und so war es ja auch nicht, überhaupt nicht. Es gab ein klein bisschen Pressestaub, der wurde aufgewirbelt und der legte sich sehr schnell wieder und dann war ein halbes Jahr völlige Ruhe. Von der Wärme hatte ich viel gehabt und da war ich lange genug eingepackt wie eine Robbe. Die hat mir zunächst mal gar nicht so sehr gefehlt. Im Gegenteil muss ich sagen, ich habe es mal genossen, ein, zwei Jahre sozusagen unbeobachtet wie jeder andere in der Masse unterzugehen, unrasiert mit ungebügelten Hosen, auch mal angesoffen durch die Gegend zu ziehen. Das war mal auch gar nicht so schlecht, vor allem in den westdeutschen Städten, wo mich überhaupt niemand kannte. Hier in West-Berlin war es ein bisschen anders, weil da hin und wieder mal einer den Osten eingeschaltet hatte. Mit der Musik hat sich ja dann auch gezeigt, dass der Markt hier anders aussieht als in der DDR. Ich habe diese Signale sehr bald verstanden. Ich habe mich da eher zurückgehalten. Heute ist es so, dass ich für die Musik gar keine Zeit hätte. Ich könnte wirklich hier und da mal ein Lied trällern, aber ich könnte Tourneen, Schallplatten, wochenlanges Sitzen in Studios und das ohne eine sichere Aussicht darauf, dass das Ganze auch ein mittlerer Erfolg wird, könnte ich gar nicht machen, wenn ich nicht bereit wäre, dann auf das, was mir verloren geht, auch wirklich zu verzichten als Schauspieler. Und so sind eben einige Dinge tatsächlich hier auf der Strecke geblieben. Nicht aus den schlechtesten Gründen, aber sind auf der Strecke geblieben.
Vöglein singen, da wollte ich zu dir, dir meine Liebe bringen. Schade, dass du nicht da bist, Rosalie. Nun bin ich abgekühlt, ich habe rosa Nelken aus deinem Beet gewühlt, die fangen an zu welken. Schade, dass du nicht da bist, Rosalie. All diese Nachbarn im Viertel ist gut bekannt. Du und der Gärtner, ihr seid heute durchgebrannt, verdammt. Ich habe riesengroß an deine Tür geschrieben, zwar bin ich dich nun los, ich werd dich ewig lieben. Schade, dass du nicht da bist, Rosalie.
Jurek Becker, ein alter Freund von dir, ihr kennt euch jetzt mittlerweile fast zwei Jahrzehnte, hat dir fast eine geniale Rolle geschrieben und das konnte er gar nicht wissen, hat einen Namen gewählt in dieser Rolle, nämlich Liebling Kreuzberg, der dann für dich sozusagen sich erfüllte. Du wurdest von den Leuten lieb gehabt dafür, für diese Rolle. Und wenn du vorher gesagt hast, so ein Auf-die-Uhr-Guck-Schauspieler bist du nicht, dann kann man sicher sagen, du bist der Ehrlichmacher unter den Schauspielern. Das hat dir auch die Liebe hier eingetragen. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass du schnauzengerecht in dieses Jahrhundert passt und trotzdem manchmal ein Mann aus einem anderen Jahrhundert bist. Ist es so?
Ja, das kann sein. Ich habe darüber überhaupt noch nicht nachgedacht. Aber eins habe ich schon oft bei mir gedacht. Ich würde gerne mal eine Zeit lang in einem anderen Jahrhundert leben. Nicht in jedem, natürlich. Aber ich würde gerne mal von unserem Jahrhundert eine gewisse Zeitspanne eintauschen gegen eine andere in einem anderen Jahrhundert. Da gibt es einige Zeiten, die mich mehr und einige, die mich weniger interessieren. Und diese Rückwendung nach hinten, komischerweise bei mir immer eine Rückwendung in die Vergangenheit, eigentlich gar nicht so sehr die Neugier in die Zukunft, hat dazu geführt, dass ich, wenn ich schon die Zeit selbst nicht erleben kann, sehr viel über diese Zeiten versucht habe zu lesen, Gegenstände und Dinge, manchmal sehr persönliche, wie ein Brief oder ein Poesiealbum oder ein paar alte Fotos oder ein paar alte kleine Bildchen, gesammelt oder jedenfalls am Wege aufgelesen und aufgeklaut habe. Und Dinge, mit denen ich mich ganz gern beschäftige. Und dann versenke ich mich in diese vergangene Zeit. Und dann träume ich von irgendwelchen vergangenen Zeiten. Und ich sehe auch gern sogenannte Kostümfilme, wenn sie gut gemacht sind aus vergangenen Jahrhunderten. Einer meiner Lieblingsfilme ist zum Beispiel ein Film, der sehr weit in die geschichtliche Zeit der Menschheit zurückreicht. Der heißt Am Anfang war das Feuer und beschreibt die Menschen an der Schwelle von ihrem äffischen zum menschlichen Leben.
Du hast mal einen schönen Satz gesagt. Irgendwie formuliert klingt es so: lieber eine kräftige Traurigkeit als schlappen Optimismus.
Ja, das ist allerdings wahr. Weil überhaupt starke Gefühle sowieso schöner sind als schlappe. Und, oder sagen wir mal, echte Gefühle sind schöner als mühsam hervorgekitzelte und hervorgekehrte sentimentale Gefühle. Aber natürlich ein starker Optimismus ist mir noch ein ganz klein bisschen lieber als eine starke Traurigkeit.
Warum sagst du mir adieu? Das Wort tut weh. Du meinst, es wär so weit, es wär vorbei und höchste Zeit zum Auseinandergehen. Wo ist die Sympathie und wann und wie kam dieser Augenblick, wo du mir sagst, ich muss hier raus. Liebling, mach's gut, es ist aus.
Wenn ich mich hier umseh, verstehst du, ich fang damit nicht nochmal an. Dass ich hier herumgeh und biet mich den Lonely Hearts noch einmal. So nah die Frage, wohin auf die alten Tage, was kommt denn dann?
Warum sagst du mir adieu? Ach, dass uns zwei nichts mehr zusammenhält.
mich hier umseh. Verstehst du, ich fang damit nicht nochmal an. Dass ich hier herumgeh und biet mich den Lonely Hearts noch einmal an. Aha. Da liegt doch so nah die Frage, wohin auf die alten Tage, was kommt denn dann?
Auch wenn er den starken Optimismus einer starken Traurigkeit vorzieht, der Blues dieses letzten Liedes steht Manfred Krug gut zu Gesicht. Das war die zweite und letzte Folge der Musikgesprächssendung mit Manfred Krug, moderiert von Katrin Briegel und gesendet im RIAS am 13. Oktober 1987. Nächsten Samstag geht es um den Alleskönner unter den westdeutschen Kabarettisten, Jo Herbst, der nach seinem frühen Tod 1980 ein wenig in Vergessenheit geriet. Ralf bei der Kellen, den der eine oder die andere vielleicht aus dem Sonntagsrätsel kennt, zeichnet anhand der zahlreichen Fundstücke, die er im Archiv des RIAS gefunden hat, die Karriere von Jo Herbst nach. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie's gut.